Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln. Dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit, und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt, nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 1. November 2025, gleicht dem 10. Orbon 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islamische Kultur und Zivilisation«. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung »Moral islamisch gesehen«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Senderei. So wird gesagt. Bleiben Sie dran.
Gesagt.
Das Schicksal führte vier junge Reisende in der Steppe zusammen. Der erste war ein Prinz, der zweite Sohn eines Händlers, der dritte ein ausgesprochen attraktiver junger Mann und der vierte ein kräftiger Bauernsohn. Ihnen war gemeinsam, dass ihre Taschen leer waren. Unterwegs kamen sie auf das Leben zu sprechen. Der Prinz sagte, nichts wäre so entscheidend wie die Macht des Schicksals, aber der junge Händlersohn meinte, das Wichtigste im Leben sei der Verstand und die Klugheit, während der dritte hübsche junge Kerl sagte, die Schönheit würde dem Menschen in jeder Lage nützen. Der Bauernsohn war aber der Ansicht, wer arbeitet und seine Muskelkraft einsetzt, wird immer etwas erreichen. Wie sich die vier so unterhielten, erblickten sie plötzlich in der Ferne eine Stadt. Da waren sie alle erleichtert. Vor dem Stadttor machten die vier jungen Leute Halt und berieten, wie sie an ein wenig Essen gelangen könnten. Da sagte einer zu dem Bauernburschen, »Du hast doch gesagt, dass man sich mit Muskelkraft immer etwas verdienen kann. Geh in die Stadt und beweis es uns.« Da sprang der junge Bauer gleich auf und ging. Weil er wusste, dass er in der Stadt so schnell keine Arbeit finden wird, sammelte er in der Steppe Reisig und brachte es auf den Markt. Schnell war aller Reisig verkauft. Von dem Erlös, nämlich eine Drachme, kaufte er etwas zu essen. Als er zur Stadt hinausging, schrieb er auf das Stadttor, »Der Lohn für einen Tag Anstrengung ist eine Drachme.« An diesem Abend wurden alle satt. Am nächsten Tag sagte der Bauer zu dem schönen Reisegefährten, »Du hast doch gesagt, dass die Schönheit immer dem Menschen etwas nutzt. Ob du uns wohl damit für heute etwas zu essen beschaffen kannst?« Da erhob sich der andere und ging. Wie er so ziellos durch die Gassen lief, stiegen ihm langsam Zweifel in ihm hoch. Wie sollte er an Geld gelangen? Schließlich war er so müde, dass er sich in den Schatten unter einen Baum setzte. Dort überkam ihn der Schlaf. Die Frau eines Reichen kam vorbei und ihr fiel der schöne Jüngling auf. Sie dachte, er ist sicher fremd in der Stadt und hatte Mitleid mit ihm. So sagte sie ihrem Diener, »Hol ihn zu uns nach Hause, er ist bestimmt hungrig und hat kein Geld.« Der Diener weckte den jungen Mann und sagte ihm, »Komm mit, meine Herrin hat gesagt, ich solle dir zu essen geben. Der junge Mann rappelte sich auf. Im Haus des Reichen bekam er ein gutes Essen und man schenkte ihm noch 500 Drachmen. Damit kaufte er lauter leckere Speisen und eilte zu seinen Freunden. Vorher schrieb er noch auf das Stadttor: Der Lohn für einen Tag Schönheit beträgt 500 Drachmen. Am nächsten Tag war die Reihe an dem pfiffigen Händlerssohn. Der machte sich über die Küstenstraße auf den Weg in die Stadt. Da sah er, dass ein großes Schiff mit teuren Handelsgütern angelegt hatte. Er sah aber auch die Händler der Stadt zusammenstehen und hörte, wie sie sich darauf einigten, alle dem Besitzer der Waren gemeinsam einen niedrigen Preis zu nennen. Dann hörte er, wie der Verkäufer den Preis ablehnte und die Händler sagten: »Mehr zahlen wir nicht. In einer Stunde kommen wir wieder. Vielleicht wirst du dann einwilligen.« Der Sohn des Händlers ging zum Besitzer der Schiffsladung und sagte: »Ich werde dir die Waren zu einem höheren Preis abnehmen, doch kann ich sie dir erst am Mittag bezahlen.« Der Warenverkäufer willigte ein und überließ ihm die Waren. Eine Stunde später kehrten die Händler der Stadt zurück und glaubten, der Mann würde ihnen nun die Ware zu ihrem niedrigen Vorschlagspreis geben. Aber der sagte, er habe die Ware bereits verkauft. Sie erfuhren, wer der Käufer war, und wandten sich an den Händlerssohn. Der schlug ihnen einen Preis von 200.000 Drachmen vor und fügte hinzu: »Wenn ihr die Ware nicht wollt, dann verkaufe ich sie in einer anderen Stadt.« Aber die Händler wollten die Ware unbedingt haben und zahlten ihm den Preis. Der junge Mann gab dem Verkäufer 100.000 Drachmen und behielt die anderen 100.000 für sich. Damit kaufte er jede Menge Essen und eilte zu seinen drei Freunden vor der Stadt. Sein Spruch auf dem Stadttor hieß: »Der Lohn für einen Tag Verstand beträgt 100.000 Drachmen.« Wie Sie sich denken können, war am nächsten Tag der Königssohn an der Reihe. Ob und wie er seine Behauptung, das Wichtigste im Leben sei das Schicksal, unter Beweis stellen konnte, erfahren Sie im nächsten Teil. Diese Geschichte ist übrigens aus dem Kelele Va Demne. Unser heutiges Sprichwort lautet: Anche tu andiche dehi, manhamas un rafel nabudam. Ein fliegender Stoffhändler war an einem heißen Tag auf dem Weg in eine andere Stadt. Erschöpft von der schweren Last, warf er sein Stoffbündel ab, um sich ein wenig auszuruhen. Er dachte: »Wie gut wäre es, wenn jemand kommen und mir helfen würde, das Bündel zu tragen.« Da sah er einen Reiter auf sich zukommen. Der hielt an und fragte erstaunt: »Was machst du denn hier in der heißen Steppe?« Der Stoffhändler: »Das siehst du doch, ich ruhe mich aus. Ich bin ein fliegender Stoffhändler und habe dieses schwere Bündel eine weite Strecke getragen.« Dann kam ihm eine Idee und er sagte: »Wenn du nur eine Stunde lang dein Pferd dieses Bündel tragen lässt, wäre ich dir sehr dankbar.« »Und was willst du selber machen?« »Ich komme zu Fuß langsam hinter dir her. Hilf mir, damit Gott auch dir hilft.« Während der Reiter dem Mann zuhörte, erblickte er plötzlich einen Hasen in der Ferne. Der jagte er mit seinem Pferd dem Hasen hin nach. Auf einmal dachte er bei sich, wie schnell ist doch mein Pferd. Ich könnte ohne weiteres diesem Händler die Stoffe abnehmen und mich davon machen. Er wird mich niemals erreichen können. So machte er kehrt. Unterdessen hatte der Stoffhändler bei sich wie folgt gedacht, was für ein schnelles Pferd dieser Mann hat. Wenn er die Stoffe seinem Pferd auflädt und davon galoppiert, kann ich nichts mehr machen. Wenn er darauf besteht, das Bündel für mich auf dem Pferd zu tragen, dann ist klar, was er im Sinn hat. Da kam der Reiter und fragte den Händler, soll ich nun das Bündel meinem Pferd aufladen? Der Händler, nein, ich werde es irgendwie schon selber tragen. Der Reiter, aber das wird anstrengend sein. Der Händler, es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Der Reiter, aber ich möchte dich nicht im Stich lassen. Lad meinem Pferd ruhig die Stoffe auf. Da sagte der Stoffhändler, ich habe doch gesagt, ich trag mein Bündel selber. Anche to andishidehi manham asun rafel nabudam. Was du gedacht hast, ist auch mir nicht entgangen. Dieses Sprichwort benutzt man, wenn jemand andere betrügen will und man ihm klar machen will, dass man ihn durchschaut.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohsen Yeghani mit dem Titel Divar. Das heißt die Wand.
تفاوت زندگی کردیم، این زندگی کردن خودش جنگه. ما کوه بودیم رو به روی هم، خاطرمون از هم یه مسنگه. از اون همه احساس بین ما حسی به جز عادت نمی فاصله میگیرم، دیوار هی نزدیکتر میشه، میخندم و دردام و میشمارم، زن خبانی شاید دلم باشه، وقتی برای قصه ما جا نیست، دیوار و گل میدم تمام جاشه. Thank you. از بس که احوالم پریشونه، دیوار با من هم زبون نیشه، اما سر هر چیز بیموره با هم دوباره حرفمون میشه، با هم دوباره حرفمون میشه. وقتی آدم پای احساسش هر چیزیو که داره میبازه، تنهایی از اون آدم عاشق یه کوه بی احساس میسازه، یه کوه بی احساس میسازه. ما کوه بودیم روبروی هم، خاطرمون از هم یه مش سنگه، ما بی تفاوت زندگی کردیم، این زندگی کردن خودش جنگه. تو این اتاق تنگ و دلگیرم تا باقی عمرم یه جور سرشه، من از خودم فاصله
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamische Kultur und Zivilisation.
Zwei weitere bekannte iranische Philosophen sind Mir Damad und sein Schüler Mulla Sadra. Shamsuddin Mir Muhammad Baghir ist Sarawadi, bekannt als Mir Damad, ist ein bekanntes Gesicht der Philosophie, Scholastik und des Religionsrechts der islamischen Welt. Er hat zur Zeit der Safawiden gelebt und kam ca. 1020 nach der Hijra gegen Beginn des 17. Jahrhunderts im iranischen Isfahan auf die Welt. Es ist unter anderem auch ihm zu verdanken, dass die Theologische Hochschule in Isfahan zum Zentrum der rationalen islamischen Wissenschaften wurde, welche es sich dadurch auszeichnete, dass es sich ernsthaft auch neuen Themen zuwandte. Mir Damad hat der islamischen Welt zahlreiche Werke in der Philosophie hinterlassen. Er widmete sich dabei vor allen Dingen der Beweisführung für die Einheit Gottes und die Gotterkenntnis und die Leitung der islamischen Gesellschaft durch die Schutzfreunde aus dem Prophetenhause. In einer seiner Abhandlungen stellt er die Lehre von Aristoteles über die von Platon. Bekannt ist vor allen Dingen sein Werk Al-Abawsat. In diesen schneidet er neue Debatte über die Existenz der Welt an und fragt sich, ob diese Welt immer bestanden hat oder in einem bestimmten Abschnitt der Zeit hervorgerufen wurde. Mir Damad glaubt an eine Welt namens Al-Medah, welche aus den Beziehungen zwischen der verborgenen und der materiellen Welt besteht und vor der alle Bewegung der irdischen Welt ausgeht. Er setzt sich in diesem Buch Al-Rabosat mit den Attributen Gottes wie Macht und Vorhersehung auseinander. Musik. Ein weiteres Werk des Mirdamat ist Isalat. In diesem Werk behandelt er 20 verschiedene Problemfragen verschiedener Bereiche, von der Mathematik bis zur Scholastik, dem Religionsrecht und der Logik. Sharhe Muqaddamaye Taqwim al-Iman, Kalender des Glaubens, ist eines der bedeutendsten Werke Mirdamats. Er erläutert in diesen eine Reihe von Ahadis, überlieferte Worte des Propheten, über die Vorzüge und die Nachfolgerschaft Imam Alis a.s., nimmt zu den Ansichten der Gegner, die das Wissen Imam Alis abstreiten, Stellung und erklärt die Ausführungen dieses Imams über Gotterkenntnis, Vorsehung, Zwang und Entscheidungsfreiheit sowie den göttlichen Willen. Auf diese Weise versucht er, denen zu antworten, die fälschlich Imam Ali als einen Mensch ohne Wissen vorstellen. Auch wenn Mirdamat nicht zu den ersten Theosophen in der islamischen Welt gezählt wird, so kommt er dennoch mindestens auf zweiter Stufe zu stehen. Er war auch in der Mathematik und Physik bewandert und außerdem poetisch tätig. Als allseitiger Gelehrter ist er auch mal Lemesoles, dritter Lehrer, genannt worden. Mirdamat liegt im Mausoleum von Imam Ali in Najaf, Irak, begraben. Mulla Sadra, einer der bekannten Schüler Mirdamats, hieß eigentlich Sadruddin Muhammad Shirazi. Er wurde als Sadrul Mutta al-Lehin oder eben Mulla Sadra bekannt. Mulla Sadra ist 980 nach der Hijra, 1571 nach Christus in Shiraz, Iran geboren und gilt als der größte Philosoph der islamischen Welt im 17. Jahrhundert nach Christus, insbesondere in der Philosophie der Erleuchtung. Nach dem Verlust seines Vaters begab er sich zum Weiterstudium nach Isfahan und erlernte bei dem bekannten Sheikh Bahai Wissenschaften wie Hadithkunde, Religionsrecht und Koranwissenschaften und bei Mirdamat Philosophie. Insgesamt bestand sein Werdegang als Philosoph aus folgenden Phasen: der Stufe des Theologieschülers in Shiraz und Isfahan, der Abschnitt der Zurückgezogenheit und des Gottdienens in einem Dorf in der Nähe von Qom und schließlich die Zeit seines Schaffens in Shiraz, in der er seine Gedanken in seinen Büchern niederschrieb. Mulla Sadra hat die Masha'i-Philosophie von Aristoteles, die Schachphilosophie und das mystische und religiöse Denken einander näher gebracht und eine Art Harmonie zwischen ihnen hergestellt. Seine Lehre nannte er transzendente Theosophie al-Hikmat al-Muta'aliya. Seine Philosophie kann auch als eine Wegkreuzung betrachtet werden, auf der vier philosophische Strömungen, nämlich die des Aristoteles, die Seinsphilosophie von Avicenna, die Erleuchtungsphilosophie von Sohrawardi und die theoretische Mystik von Muhyiddin Muhammad ibn Arabi, zusammenflossen. In der transzendenten Theosophie von Mulla Sadra vereinen sich in Wahrheit vier große Gedankenströme. Shahid Murtaza Mutahadi, der zeitgenössische iranische Denker, sagt über diese Hikmat al-Muta'aliya, dass auf dieser Kreuzung die Scholastik, die peripatetische und die Erleuchtungsphilosophie, die Mystik der Koran und die Tradition des Propheten in die transzendente Theosophie von Mulla Sadra münden. Der wichtigste Gedanke von Mulla Sadra war die essentielle, substanzielle Bewegung oder Bewegung des Wesens der Welt. Er ist der Überzeugung, dass die Welt sich einheitlich bewegt und es keinen festen Zustand gibt. Eine Dasein verleihende Strömung schenkt jeden Augenblick der gesamten Welt Sein und Bewegung. Die vorherigen Philosophien hatten den Ursprung der Bewegung in der Existenz von Gegenständen gesehen. Aber Mulla Sadra führt den Beweis dafür, dass die Bewegung und die Neuwerdung in der Welt nur einen einzigen Ursprung hat, und das ist Gott. In dem mystischen Denken und der Philosophie der griechischen Antike lassen sich ähnliche Theorien über die essentielle Bewegung finden, aber Mulla Sadra hat bei der Entwicklung seiner Lehre auch Koranverse hinzugezogen. Zu beachten ist, dass Mulla Sadra nicht verschiedene Gedanken nebeneinander gestellt hat, sondern sie zu einer gemeinsamen Denkordnung, das heißt einem harmonischen Ganzen, vereinte. Aus der Sicht Mulla Sadra ist das Dasein eine einheitliche Wahrheit, die bei dem Wajibul Wujud, dem unabdingbar erforderlichen Sein, nämlich Gott, entspringt. Diese Wahrheit umfasst alle Stufen der Daseinswelt, von der die niedrigsten Stufe die materielle bildet. Sadrul Mutaallihin hat in seiner Philosophie alle vorhergehenden Philosophien übertroffen, und seine Lehre war eine Art Evolution, die nach einer Reihe von schrittweisen und allmählichen Entwicklungen der rationalen islamischen Erkenntnisse eintrat. Seine Philosophie mutet einfach an, aber selbst ein sehr begabter Wissenschaftler muss lange daran arbeiten, bis er die erste Phase erreicht, nämlich begreift, dass er sie nicht verstanden hat und sich aus einer anderen Sicht mit ihr auseinandersetzen muss. Viele haben sich jahrelang mit der Zusammenfassung der Philosophie von Sadra beschäftigt, aber konnten ihren Kern nicht völlig erfassen. Mulla Sadra hat viele Werke über Philosophie und Mystik hinterlassen. Eines davon ist das wichtige Asfore Arba'e, die transzendente Philosophie der vier Reisen des Intellekts. Mulla Sadra beschreibt in diesem Werk die mystische Wanderung in vier Reiseabschnitten. Der Anfang dieser Wanderung liegt bei den Menschen, und nach der Erreichung Gottes über diesen Weg kehrt der Wanderer wieder zu den Menschen zurück und widmet sich unter ihnen dem Gottdienen. Das bedeutet, dass Mulla Sadra die Mystik und Gottanbetung nicht getrennt von dem Leben unter der Menschen und dem Dienst an den Mitmenschen sieht. Ein weiteres Werk nannte er Al-Mabda wal-Ma'ad, Beginn und Ende, was seinen Glauben an den Ursprung und die Rückkehr zum Ursprung widerspiegelt. Werke wie Mafatihul Ghaib, Schlüssel zum Verborgenen, Tafsir-e-Quran-e-Karim, Koran-Kommentar und viele andere zeugen für das unermüdliche Schaffen dieses muslimischen Philosophen Irans. Alle diese Werke vorzustellen ist uns in dem begrenzten Rahmen dieser Sendung nicht möglich. Mulla Sadra starb auf dem Weg nach Mekka, als er zu Fuß seine 17. Hadschreise angetreten hatte. Er wurde dem irakischen Basra beigesetzt.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Alireza Assar mit dem Titel Buye Barun, auf Deutsch Duft des Regens.
وقتی صدای بارون میپیچه توی نافدون، پر میکشه پرستو به زیر طاق ایوون، وقتی پرنده سر رو شاخه ها میشینه، خوشید خانم یه خوشه شبنم ز گل میچینه، ابری ترین هوا رو تو چشم تو میبینم، شبا به زیر بارون با یاد تو میشینم، ابری ترین هوا رو تو چشم تو میبینم، شبا به زیر بارون با یاد تو میشینم. وقتی که ابری میشه چشمای سبز بیشه، دستای خیس بارون میمونه روی شیشه، ابری ترین هوا رو تو چشم تو میبینم، شبا زیر بارون یاد تو میشینم، ابری ترین هوا رو تو چشم تو میبینم، شبا به زیر بارون با یاد تو میشینم. حالا شبا که نیستی چشمای من میباره، آواز گریه ها تو به یاد من میاره، بعد تو دست بارو روشونه های گل نیست، رو شاخه عقاقی جا پای سبز گل نیست، جا پای سبز گل
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Moral islamisch gesehen. Weiterhin guten Empfang.
Moral islamisch gesehen. Politische Unabhängigkeit ist ein wichtiger Punkt in der politischen Ethik des Islams. Die islamische Kultur des Ein-Gott-Glaubens lehnt es ab, dass die Muslime die Vorherrschaft von Fremden akzeptieren. Die Unterschiede und Gegensätze zwischen den Standpunkten der islamischen politischen Staatsform und denen der hegemonialen unterdrückerischen Mächte, welche alle Nationen und Regierungen etwas vorschreiben wollen, sind groß. Deshalb verbietet der Islam die Einwilligung in die Vorherrschaft solcher Mächte und haucht der islamischen Weltgemeinde die Forderung nach politischer Unabhängigkeit ein. Dieser Ansporn zur Unabhängigkeit geht aus dem Himmelsbuch Koran hervor. Dort heißt es im Vers 141 der Sure 4 Nisa: Und Allah wird den Ungläubigen keine Möglichkeit geben, gegen die Gläubigen fortzugehen. Es widerspricht also immer der Tauhid-Moral, die ja auf dem Glauben an den einen Gott aufbaut, wenn Muslime eine Fremdherrschaft akzeptieren. Von daher wird deutlich, welcher Natur jener nur scheinbar islamischen Regierungen in Wahrheit sind, die im Gegensatz zu dem göttlichen Willen sich dem weltlichen Lager des Unglaubens unterordnen. Solche Regierungen haben in Wahrheit nicht begriffen, was der Glauben an den einen Gott bedeutet. Um ihre Machtposition zu festigen und ihre Interessen zu schützen, schütteln sie herzlich den Potentanten der USA und Europas und den Anführern des internationalen Zionismus die Hand. Und nicht nur das. Sie kaufen mit den Erdöldollars bei den fremden Staaten moderne Militärausrüstung, um damit freiheitssuchende Völker wie das von Jemen, Syrien, Libanon, Bahrain und Irak zu bekämpfen, wobei sie keinerlei Verbrechen scheuen. Um Sie noch mehr mit der Ausgangsbasis für das Unabhängigkeitsstreben vertraut zu machen, führen wir Worte Imam Alis, Friede sei mit ihm, an. Imam Ali, der erfüllt war mit den edlen Gedanken des Tauhids, hat gesagt: Für wahr hat Gott der Höchsterhabene, Muhammad, Allahs Segensgruß gelte ihm und Frieden seinem Hause, zu Recht ausgesandt, damit er seine Diener aus der Dienstbarkeit gegenüber unterdrückerischen Mächten herausholt und zur Dienstbarkeit gegenüber dem einen Gott führt und aus ungerechten Bündnissen befreit und sie gerechte göttliche Bündnisse eingehen lässt und von der Einwilligung in blinde und aufgezwungene Fügsamkeit gegenüber Mächten abbringt und sie weise und durch Aufklärung zur Fügsamkeit gegenüber Gott einlädt und sie von der Freundschaft und Einwilligung in die Führung von eigenwilligen Regenten abhält und unter die Leitung und Führung und Schirmherrschaft Gottes, des Gnädigen und Weisen stellt. Aus Kafi. Die Forderung nach Unabhängigkeit ist also tief in der politischen Ethik des Islams verwurzelt und fest in der Weltanschauung, die auf dem Glauben an den einen Gott aufbaut, verankert. Und dieser Wunsch nach Unabhängigkeit darf nicht im geringsten in Mitleidenschaft gezogen werden. Natürlich bedeutet politische Unabhängigkeit nicht, dass die Muslime ihre politischen Beziehungen zu anderen Ländern und den Staaten der Welt und ihre internationalen Beziehungen einstellen.
Thank you.
Vielmehr ist damit gemeint, dass bei der Herstellung von Beziehungen und dem Abschluss von Verträgen die Unabhängigkeit und Souveränität der islamischen Welt auf allen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Ebenen bewahrt wird. Den unersättlichen Weltmächten darf niemals die Gelegenheit gegeben werden, dass sie ihre Herrschaft den islamischen Nationen aufzwingen. Gott verleiht Ehre und Macht, und er hat, um zu verhindern, dass die islamische Weltgemeinde ihre Unabhängigkeit aufgibt, in der Sure 60, Mumtahana, im Vers 1, wie folgt gesprochen: Im Namen Gottes des Allbarmherzigen, des Gütigen. O, die ihr glaubt, nehmt nicht meine Feinde und eure Feinde zu Schutzherren, indem ihr ihnen Zuneigung entgegenbringt, wo sie doch das verleugnen, was von der Wahrheit zu euch gekommen ist, und den Gesandten und euch selbst vertreiben, weil ihr an Allah, euren Herrn, glaubt. Nehmt sie nicht zu Schutzherren, wenn ihr wirklich ausgezogen seid zum Abmühen auf meinem Weg und im Trachten nach meiner Zufriedenheit. Tut das nicht, indem ihr ihnen heimlich Zuneigung zeigt, wo ich doch besser weiß, was ihr verbergt und was ihr offenlegt. Und wer von euch das tut, der ist fürwahr vom rechten Weg abgeirrt. Für überflächliche Leute mag trotz alle dieser klaren Hinweise und Transparenz in Gottes Worten die Frage auftauchen: Was kann denn passieren, wenn wir die Vorherrschaft von Fremden akzeptieren? Dem Vers 2 des Sure 60 lässt sich die Antwort entnehmen, nämlich: Wenn sie auf euch treffen, sind sie euch Feind und strecken gegen euch ihre Hände und ihre Zungen zum Bösen aus. Sie möchten gern, ihr würdet ungläubig. Die politische Unabhängigkeit wird also sowohl vom gesunden Menschenverstand als auch von der Religion untermauert, und sie kann der islamischen Welt bei ihrer Erstarkung helfen, so dass sie im internationalen Austausch niemals Schwäche oder Minderwertigkeit verspürt, sondern immer aus einer starken Position heraus dem Feind gegenübertreten kann. Hierzu inspiriert wieder das göttliche Wort, und zwar steht in der Sure 3, Ali Imran, Vers 139 folgende Verheißung: Und werdet angesichts der Machtdemonstration des Feindes nicht schwach, noch seid traurig, wo ihr doch zweifelsohne die Oberhand haben werdet, wenn ihr an euren Grundsätzen und Überzeugungen festhaltet und gläubig seid. Zu den wichtigen Faktoren, welche den Wunsch und das Streben nach Unabhängigkeit schwächen können, gehört die Angst vor diabolischen Mächten. Das heißt, dass sich die Muslime von den Machtdemonstrationen der unterdrückerischen Potentanten einschüchtern lässt. Diese versuchen ja unentwegt mit politischen Mitteln oder auf wirtschaftlichen, kulturellen oder militärischen Wegen den schwachen Nationen und Regierungen auf der Welt ihre Vorherrschaft aufzuzwingen. Um gegen das falsche Bild von der Macht dieser Zentren vorzugehen, hat Gott im Koran diese Zentren mit dem Netz der Spinne verglichen. Denn es heißt im Vers 41 der Sure 29, Sure Ankabut, die Spinne: Das Gleichnis derjenigen, die sich anstatt Allahs Schutzherren nehmen, ist das der Spinne, die sich ein Haus genommen hat, Das schwächste Haus ist fürwahr das Haus der Spinne, wenn sie es nur wüssten. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.